Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die richtig was bewegt. Jana Hoger ist nicht nur gelernte tiermedizinische Fachangestellte und studierte Tierpsychologin mit Schwerpunkt Hund. Sie ist auch seit 2017 bei Peter Deutschland als Fachreferentin für tierische Mitbewohner aktiv. Und das nicht nur am Schreibtisch. Jana ist mittendrin, wenn es ernst wird. In ihrer Arbeit bei Peter hilft sie vor Ort und deckt in investigativen Recherchen immer wieder Fälle von Tierquälerei und illegalem Tierhandel auf. Gemeinsam mit der Polizei konnten durch ihre Einsätze schon viele Tiere gerettet werden. Was sie dabei erlebt, wie so ein Einsatz wirklich abläuft und warum ihr Herz trotz aller Härte nicht aufhört, für Tiere zu brennen, darüber sprechen wir heute. Hallo und herzlich willkommen, Jana Hoger. Hi Jana.
Hi, vielen, vielen Dank für die Einladung, Jan.
Ja, viel bitte. Und erstmal ganz lieben Dank an Johanna und Larissa und liebe Grüße an der Stelle, die dich quasi hier eingeladen haben.
Vielen Dank auch von mir an die zwei. Ich wurde ja quasi überrumpelt. Die haben gesagt so, du kommst als nächstes mit Jan in den Podcast. Und da habe ich gesagt, super, dann mache ich das. Und habe mich aber total gefreut. Also wirklich muss ich sagen, auch, dass die beiden bei mir in Rumänien im Projekt waren. Das war Wahnsinn. Und wir hatten eine echt unfassbare Zeit.
Cool. Rollen wir das alles so ein bisschen von hinten auf, wenn du magst. Ich habe gelesen, du bist tiermedizinische Fachangestellte. So fing irgendwie mal alles an.
Oh, es fing viel, 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 viel früher an. Ich bin schon mit 4 Jahren habe ich beschlossen, es muss alles anders bei mir laufen im Leben und ich esse keine Tiere mehr. So, glaube ich, startete meine ganze mein ganzes Tierschützerleben.
Mit vier? Völlig crazy.
Meine Mutter hat Hühnchen gekocht, Hühnersuppe. Und dann habe ich erst mal verstanden, sag mal, da ist ja ein Hühnchen, was sie da kocht. Also natürlich, ne, war jetzt nicht mehr ganz so zu erkennen, aber es war trotzdem zu erkennen. Und dann habe ich beschlossen, von diesem Zeitpunkt aus alles abzufragen. Hat Käse schon mal gelebt? Hat, weiß ich nicht, Tomaten, haben die schon mal gelebt und so? Und ab da fing ich eigentlich so an, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also schon viel, viel früher.
Ach, wie krass.
Ich habe dann so Wände um mich rumgebaut beim Frühstück, Mittagessen und beim Abendessen, dass ich nicht zugucken muss, wie die anderen irgendwie Wurstbrote essen oder irgendwie Spaghetti Bolognese oder so.
Warum? Wo kam das her? Also mit den meisten, mit denen ich hier rede und auch bei mir selbst, kommt das irgendwann im Laufe des Lebens, weil wir irgendwie alle wahrscheinlich irgendwann an dem Punkt sind, dass wir darüber nachdenken und das dann verstehen. Aber mit 4 ist ja, das muss ja wirklich, das ist ja Wahnsinn.
Ja, ich habe es mir auch irgendwie oft überlegt. Ich bin natürlich klar, irgendwie, wir haben uns mit meinem Vater auch irgendwie Tiere dann genauer angeschaut mal oder irgendwie, aber ich war jetzt nicht irgendwie ich bin jetzt nicht mitten von Tieren groß geworden, ne? Also in dem Alter ganz normale Berührungspunkte, uns ist eine Katze zugelaufen, um die haben wir uns dann gekümmert, ja, aber jetzt nicht mehr als andere. Und ich glaube einfach, dass ich schon damals einen großen Gerechtigkeitssinn hatte, vielleicht den ich jetzt natürlich noch viel, viel mehr und noch ausgeprägter habe als damals vielleicht, und der mich total gepackt hat und mich auch nicht mehr losgelassen hat. Und ja, und ab da begann quasi die ganze Tierschutzkarriere.
Krass.
Zum Leidwesen meiner Familie. Ich habe sie einfach mitgerissen.
Verrückt. Das heißt, für dich stand auch relativ schnell dann fest, dass dein Leben irgendwie was mit Tieren beinhalten wird?
War irgendwie dann immer ein Thema für mich. Natürlich, klar, manchmal mehr, manchmal weniger. Dann hat sie die Schulzeit. Ich habe mich aber währenddessen immer irgendwie für Tiere eingesetzt. Also wir waren im Tierheim, meine Schwester war dann auch irgendwann Vegetarierin geworden, dann sind wir zusammen ins Tierheim, waren Gassigängerinnen, sind da spazieren gegangen mit allen Hunden und so, haben Eichhörnchen großgezogen. Ich habe meine Schwester mit in die Tierarztpraxis begleitet, die hat damals dort auch gearbeitet und habe da irgendwie mit ihr schon so ein bisschen dann zusammen gejobbt, so ging das dann weiter. Und irgendwann war dann klar, okay, nach dem Abi, mein Abiturschnitt war jetzt nicht der Schnitt, den ich gebraucht hätte mit 1,0 für ein Tiermedizinstudium. Mist, was mache ich? Und bin dann erstmal zu Lufthansa. Also bin erstmal Flugbegleiterin gewesen, ein paar Jahre, und habe dann aber gedacht, Mensch, irgendwie wolltest du doch was machen mit einem anderen Sinn vielleicht auch nochmal oder irgendwie auch was, wo du vielleicht auch eine andere Erfüllung hast. Und habe mich dann eben nochmal entschieden, nochmal neu zu starten in der Tierarztpraxis hier bei uns in der Nähe, und habe dann da angefangen zu arbeiten und dann dort eine Ausbildung gemacht und ja, und habe dann gemerkt, so, das ist eigentlich das, was mir unfassbaren Spaß macht, einfach auch praktische Arbeit mit Tieren, mich für Tiere einzusetzen, Tag für Tag und Nacht.
War das eine gute Zeit in der Tierarztpraxis?
Total, aber du hast natürlich auch gemerkt, dass einfach natürlich auch viele Dinge bei uns in der Gesellschaft noch so sind, wie sie vielleicht nicht sein sollten. Thema Welpenhandel, da bin ich dann schon irgendwie sehr intensiv mit in Verbindung gekommen, weil ich dann einfach gemerkt habe, okay, da gibt's Hunde, die werden irgendwo aus dem Ausland hierher gebracht, kommen ohne Impfschutz an, sitzen dann auf dem Tierarzttisch, sind total krank, sterben dann teilweise auch. Das war ein Riesenthema. Natürlich auch das Thema Qualzuchten ist mir da schon begegnet, aber natürlich auch das Thema, wenn du einmal anschaust, Kleintiere oder auch Einzelhaltung von kleinen Tieren, Käfighaltung und so. Und dann habe ich schon gemerkt, so irgendwie wäre es wichtig, noch mehr drüber zu sprechen, noch mehr irgendwie auf das Thema aufmerksam zu machen. Aber es ist natürlich auch schwierig in der Situation, wenn du in der Tierarztpraxis arbeitest, die natürlich auch davon abhängig ist, dass Kunden kommen, dass man natürlich Aufklärungsarbeit machen kann. Aber irgendwie kannst du die Leute ja auch nicht alle vergraulen. Und von dem her war das dann eben auch nicht meine letzte Station, aber mit dem Chef bin ich immer noch befreundet, also ich war nicht ganz so schlimm.
Aber da sprichst du natürlich ein krasses Thema an, das geht ja bei Trainern, Trainerinnen dann weiter. Du kannst natürlich aufklären, aber wir müssen an der Stelle auch mal ehrlich sein, Tierärzte, Tierärztinnen, wir alle leben irgendwie auch ein bisschen von den Haltern und den Halterinnen. Das heißt, na, wie du sagst, vergraulen wäre halt aus der wirtschaftlichen Perspektive heraus nicht so schlau.
Nee, ist total schwierig. Natürlich, klar. Oder ne, du eckst dann vielleicht auch mal irgendwie an, weil du einfach denkst, Themen sind wichtig. Es ist wichtig, drüber zu sprechen. Aber natürlich, wenn du davon finanziell abhängig bist, dass die Leute auch dann nächstes Jahr spätestens zur Impfung wiederkommen und ein Tierarzt ist schnell ein neuer gesucht. Ne? Also so ist es schon, natürlich, klar. Aber ich finde es trotzdem unfassbar wichtig. Ich finde es unfassbar wichtig, dass Tierärztinnen und Tierärzte auch ihre Aufgabe so ernst nehmen, nicht nur drüber zu sprechen, sondern auch Missstände, das kriege ich ja jetzt heutzutage vielleicht eher mit, auch durch meinen Job bei Peter, einfach ernst nehmen, dass man Dinge, die auffallen, meldet, dass man drüber spricht, dass man Veterinärämter auf Dinge aufmerksam macht, dass eben auch Tierquälerei gestoppt werden kann.
Lass uns gar nicht so lange da bleiben, aber ein Aspekt ist mir noch wichtig zu sagen, ist natürlich nicht nur der wirtschaftliche Aspekt, sondern auch die Tatsache, dass man natürlich immer ein bisschen jonglieren muss. Man will den Halter oder die Halterin ja nicht verlieren, sondern man will ja schon, dass die weiterkommen, damit der Hund weiter tierärztlich betreut und versorgt werden kann. Das heißt, du balancierst halt immer so mit, ich informiere hier, ich kläre hier auf und ich will auch die Missstände sehr, ja, sehr gut dokumentieren und dann auch sehr gut kommunizieren, aber auf der anderen Seite, ey, bitte komm trotzdem wieder, obwohl ich dir gerade Sachen sage, die du nicht gerne hören möchtest.
Klar, du hast ja vor allem natürlich auch die Verantwortung für das Tier. Du willst für das Tier einstehen, willst da irgendwie die bestmögliche Versorgung auch schaffen. Und man muss natürlich auch sagen, die Qualzucht, die dann bei dir beispielsweise auf dem Tisch sitzt, das ist ja ein Tier, das schon geboren ist. Ne? Also natürlich kann man dann drüber sprechen, warum es vielleicht nicht richtig ist, solche Tiere zu züchten. Aber trotzdem muss man natürlich schauen, wie kann ich jetzt genau in dem Moment diesem Tier auch helfen?
Das heißt, du bist dann dort als Angestellte tätig und stellst fest, ey, da muss mehr kommen. Wir müssen mehr darüber reden, wir müssen mehr machen. Was war dein nächster Schritt?
Mein nächster Schritt war dann, dass ich gedacht habe, ich muss mich mehr einsetzen und muss vielleicht auch mehr Aufklärungsarbeit leisten, und habe dann entdeckt, dass Peter bei mir in der Nähe ist in Stuttgart. Und das hat mich total verwundert, weil ich hatte damit gar nicht gerechnet. Ich hatte früher, als ich kleiner war, in der Schule schon irgendwelche Petitionen in der Schule ausgehängt und Unterschriftenaktionen gemacht. Und damals irgendwie Tierversuche und ne, also so alle wichtigen Themen, die es damals gab, auf den Tisch gebracht. Und hatte irgendwie dann plötzlich die Verbindung, okay, krass, die sind ja bei mir in Stuttgart. ich bewerbe mich einfach mal dort. Und da war gerade zu diesem Zeitpunkt die Stelle ausgeschrieben für tierische Mitbewohner. Also das heißt für den ganzen Haus- und Heimtierbereich. Und dann war das eigentlich genau die passende Stelle für mich. Und da bin ich reingesprungen quasi ins kalte Wasser, konnte auch noch gar nicht wissen, was mich da alles erwartet, was natürlich heute sieht mein Leben komplett anders aus, als die Stellenbeschreibung damals war. Ist natürlich auch so ein bisschen, dass ich nicht irgendwie an den Schreibtischstuhl gefesselt werden kann und sehr, sehr viel unterwegs bin, sehr, sehr viel Aufdeckungen mache, investigativen Tierschutz, das liegt mir einfach wahnsinnig am Herzen und ich glaube, damit kann man natürlich auch viele Menschen vielleicht auch erreichen und ja, viel nach außen bringen von der Arbeit, die sehr, sehr wichtig ist.
Ich bekomme immer wieder Nachrichten von Leuten, die uns zuhören, die dann nicht, ich nenne es mal liebevoll, aus dieser Tierschutzbubble kommen. Und darum habe ich mir vorgenommen, an der einen oder anderen Stelle immer mal nachzufragen, damit wir Begrifflichkeiten, die uns beiden in unserer Welt total geläufig sind, trotzdem nochmal zu erklären. Wer oder was ist PETA?
PETA ist die größte Tierschutzorganisation, die sich für die Rechte aller Tiere einsetzt. Wir haben Partnerorganisationen weltweit, haben etwa 9 Millionen Unterstützerinnen und Unterstützer. Und ja, wir setzen uns mit ganz unterschiedlichen Kampagnen eben weltweit für die Rechte aller Tiere ein. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man einfach dann keinen Unterschied macht zwischen dem Leben von einer Maus und dem Leben von einem Hund und dem Leben von einem Schwein. Und deswegen fühle ich mich auch, glaube ich, hier sehr, sehr wohl, weil ich einfach weiß, okay, hier geht's nicht drum, nur um unsere geliebten Haus- und Heimtiere, sondern einfach um alle Lebewesen, weil einfach natürlich jedes Lebewesen auch Empfindungen hat, Schmerzen, Freude empfinden kann. Und das finde ich total wichtig, dass wir damit eben auch viele Menschen erreichen und vielleicht auch zu einem Umdenken bringen.
Cool. Weißt du noch, was damals in der Stellenbeschreibung stand und was du gedacht hast, wie dein neuer Job dann aussehen wird?
Ich hatte so ein bisschen die Sorge damals, das weiß ich noch, dass es hauptsächlich ein Job sein wird, bei dem ich im Büro sitzen muss und dann vielleicht irgendwie jeden Tag von 8 Uhr, keine Ahnung, bis 16:30 dann auf meinem Schreibtischstuhl sitze. Und das war so ein bisschen meine Sorge, weil ich ja einfach, auch bei Lufthansa, da war ich ja auch immer viel unterwegs, habe mir alles angeschaut, was es auf der Welt zum Anschauen gibt. Und dann in der Tierarztpraxis natürlich irgendwie mit den Tieren Tag für Tag, Wochenenddienst, irgendwelche Nachtschichten noch geschoben, Tiere mit nach Hause genommen und versorgt und so. Das war natürlich so voll mein Ding. Und dann war schnell klar, okay, da kommen vielleicht auch ein paar Projekte, wo praktische Arbeit geleistet werden kann. Damit habe ich am Anfang nicht gerechnet und dann war ich dann doch sehr froh, dass sich der Job so, ja, wunderschön auch entwickelt hat.
Seit 2017 bist du da?
Lange noch.
Also es muss dir gefallen. Das ist schon lang.
Muss mir gefallen, ja. Ich habe total. Ich habe dann irgendwann zwischendrin noch ein Fernstudium gemacht, habe dann noch Tierpsychologie studiert mit dem Schwerpunkt Hund, weil einfach das natürlich auch sehr, sehr wichtig ist in meinem Themenbereich. Ich sehe gerade natürlich, der Welpenhandel ist ein großer Fokus von meiner Arbeit. Dann unsere Bildungs-, Kastrations- und politische Arbeit in Rumänien mit unserem Projekt PETA Helps Romania, wo ich natürlich einfach wahnsinnig viel auch mit Hunden zusammenarbeite. Und ich glaube, das hat mir auch total nochmal geholfen, einen ganz anderen Einblick auch in Hundesprache zu kriegen, auch wenn ich davor schon, glaube ich, viel so mitgenommen habe. Und ich glaube, am meisten lernst du in der praktischen Arbeit.
Kannst du dich, weil du es jetzt sagst, das hat dir geholfen, einen anderen Blick darauf zu bekommen oder einen anderen Zugang vielleicht sogar. Kannst du dich erinnern, was für die großen Veränderungen waren?
Du meinst jetzt durch das Studium oder durch die Arbeit vor Ort?
Nee, gerne durch das Studium.
Durch das Studium muss ich sagen, da habe ich vor allem halt einfach viel Hintergrundwissen nochmal mitgenommen oder auch natürlich, du hast auch in der Ausbildung zur Tierarzthelferin noch sehr, sehr viel auch Hintergrundwissen bekommen, muss ich sagen. Also ich finde auch die Ausbildung unfassbar spannend, weil du es natürlich auch kombinierst mit der praktischen Arbeit dann in der Tierarztpraxis. Und diese Hintergründe wurden da sicher nochmal vertieft. Ich glaube, was für jeden wichtig ist, der aber dann trotzdem mit Hunden arbeitet oder wenn ich jetzt sage, okay, ich will vielleicht dann das auch zu meinem Berufsbild später machen oder so, dass man dann schon auch einen Fokus nochmal drauflegen muss, praktische Arbeit zu bekommen. Also weil es ja sehr trocken ist, ne, du studierst, es ist ein sehr trockener Studiengang, einfach sehr viel lesen, sehr viel durcharbeiten. Das liebe ich ja, muss ich sagen. Und ist trotzdem wichtig, natürlich, du brauchst den Hintergrund, dieses Hintergrundwissen, aber ich glaube, für die Arbeit dann mit dem Hund selber ist es ganz, ganz wichtig, dass man, egal wo, ist man in der Hundeschule, kann irgendwie Hundetraining begleiten, kann man Mensch-Hund-Teams irgendwo begleiten, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was du für deinen, ja, für deinen beruflichen Alltag dann auch brauchst.
Und du hast eben gesagt, ein wesentlicher Punkt ist der illegale Welpenhandel. Was ist illegaler Welpenhandel?
Wir haben ja ein riesengroßes Thema hier in Deutschland mit dem Thema, dass du einfach Hunde noch auf Online-Plattformen kaufen kannst, dass es erlaubt ist, Hunde wie Ware eigentlich zu handeln. Und es ist ein riesengroßes Thema hier in Deutschland. Wir haben etwa 20.000 Hunde Welpen, die monatlich auf den 5 größten Online-Plattformen verkauft werden. Und wenn man sich einmal vorstellt, wie groß, ja, Wahnsinn, oder? Unfassbar.
Das ist ja irre.
Irre, ja, einfach weil wir auch eine riesengroße Nachfrage haben. Natürlich hier in Deutschland nach Hunden, die Nachfrage lässt sich ja schwer decken, mit Züchtern, die hier in Deutschland Hunde, ne, produzieren oder eben vermehren. Und somit wird natürlich auch viel, ich sage jetzt nicht, dass die 20.000 Welpen alle aus dem Ausland stammen oder, ne, aus dem illegalen Handel stammen, aber es sind 20.000 Welpen, die etwa, also zwischen 17.000 bis 20.000 jeden Monat angeboten werden. Und die müssen natürlich irgendwo herkommen. Und das ist eben oftmals dann aus kriminellen Quellen, aus tierquälerischen Quellen, wo Hunde unter wirklich schlimmsten Bedingungen vermehrt werden, dann nach Deutschland gebracht werden, oftmals viel zu früh von ihren Eltern auch getrennt werden, schwach sind, keinen Impfschutz haben, keine medizinische Versorgung überhaupt und dann hier oft ankommen, verkauft werden, mittlerweile sogar in angemieteten Mietswohnungen. Das habe ich ganz, ganz oft, wenn ich solche Fälle aufdecke, dass du irgendwo in der Wohnung plötzlich drin stehst bei irgendeiner Familie und dann hast du da kleine Welpen vor dir sitzen. Und natürlich, wenn ich mich vielleicht nicht mit dem Thema befasse oder mich nicht auskenne, dann habe ich in dem Moment vielleicht ein komisches Gefühl. Aber wie entscheide ich mich dann? Dann habe ich vielleicht den Welpen schon auf dem Arm, stehe da und bin vielleicht mit der Situation überfordert. Und dann gibt es leider viele Leute, die sagen, klar, dann habe ich den Hund irgendwie doch mitgenommen und dann zu Hause erst gemerkt, dass der total schwach ist, dass der irgendwie total fertig ist und dann ja oftmals zum Tierarzt muss, im schlimmsten Fall sogar verstirbt.
Also das Ganze ist recht professionell.
Das ist extrem professionell.
Da machen mal zwei Leute ein bisschen Kohle an der Straße, sondern das ist richtig durchdacht.
Das ist richtig unfassbar durchdacht mittlerweile. Also der Handel hat sich ja so ein bisschen verändert. Du hattest früher viele so große Netzwerke, ne, die einfach sehr gut auch miteinander strukturiert waren. Wir haben das auch noch teilweise in Großstädten, jetzt wie in Berlin, wenn ich da Fälle aufdecke, dann hast du es oftmals so, dann gibt's einen, der schaltet die Anzeige, einen, der organisiert die Transporte, dann werden die Hunde irgendwo untergebracht. Da sind viele unterschiedliche Menschen, die da drin stecken quasi und das ganze Ding organisieren. Dann gibt's einen, der ruft dich an und ruft dich immer mal wieder an und quatscht mit dir und klopft dann so ein bisschen ab. Was bist du für eine Person? Also bist du irgendwie glaubhaft? Weißt du noch, zu welchem Preis der Hund angeboten worden ist? Weißt du noch, welchen Hund du wolltest und so? Also das merke ich schon. Also da hast du dann wirklich krass organisierte Strukturen und dann kriegst du plötzlich einen Anruf, dann wirst du zu einer anderen Straßenecke geschickt und so. Und die sind sich dann natürlich, also die müssen sich total sicher sein, wer da kommt und wer diesen Hund kauft, weil die wollen natürlich sich das Geschäft auch nicht vermiesen lassen. Und das hast du viel in den Großstädten noch. Aber was wir mittlerweile ganz, ganz viel haben, was einfach auch viel, viel mehr noch durchsickert jetzt mittlerweile, sind einfach so kleine Clans, die im kleinen Stil mit Hunden handeln. Also im kleinen Stil heißt, die holen mal 5 Hunde nach Deutschland, dann werden die Hunde verkauft, dann geht's wieder nach Rumänien, nach Bulgarien, nach Polen, dann werden weitere Hunde dazu geschafft. Und das ist ein gut organisiertes Geschäft. Das heißt, die verdienen damit natürlich unfassbar viel Geld. Aber das sind nicht mehr diese Riesenstrukturen, sondern das sind dann so kleinere Clans, die damit einfach ihr Geld machen und die müssen nicht viel andere Dinge mehr machen, um gut zu leben.
Und umso besser ihr werdet, umso besser werden die natürlich. Das sind schon krasse Fragen, ne? Zu welchem Preis wurde. Also ich habe gerade, als du das so gesagt hast, ja, das ist schon wirklich auch wieder gut durchdacht. Da kriege ich schon relativ schnell mit, ob jemand mit dem Herzen dabei ist und sich wirklich auf diesen einen Hund da fokussiert hat.
Total. Und du merkst auch mittlerweile nicht mehr, weil es war ja früher so, da war so, woran erkenne ich illegalen Welpenhandel? Und dann war irgendwie klar, okay, die Anzeigen sind total schlecht geschrieben, da sind 1000 Schreibfehler drin, der Preis vom Welpen ist viel zu gering, du kriegst den Welpen irgendwie für, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro angeboten. Und da haben die sich unfassbar dran angepasst, an die, sag ich mal, normalen Anzeigen. Da werden auch jetzt die Welpen aus dem kriminellen Handel für 1500, 2000 Euro angeboten, einfach weil die Leute das zahlen für einen Hund der Rasse XY. Und das ist eigentlich das Erschreckende. Also als Laie ist es unfassbar schwierig, es überhaupt noch zu erkennen. Und aus dem Grund ist für mich auch so wichtig, zu sagen, wirklich, lasst die Finger davon, geht nicht ins Internet und trefft euch nicht mit irgendwelchen Leuten an irgendeiner Ecke, sondern eh aus Tierschutzsicht ganz klar, geht ins Tierheim, lernt da einen Hund kennen und nehmt euch die Zeit, stellt euch den Fragen, die euch da auch gestellt werden, weil die haben alle den Sinn und Zweck, dass es einfach für eine ganz, ganz lange Zeit in eurem Leben gut passt. Und wenn ich Probleme habe, kann ich mich an einem Tierheim irgendwie, kann ich mich da wieder hinwenden und kann mit den Mitarbeitern sprechen. Und das kann ich natürlich beim kriminellen Handel oder beim Onlinehandel meistens nicht.
Verrückt. Das heißt, einer deiner Haupttätigkeiten vielleicht sogar ist es, genau darüber aufzuklären, damit möglichst sehr, sehr viele Menschen in der Bevölkerung wissen, erstmal, dass es das gibt, zweitens, wie das abläuft, worauf man achten kann und welche Alternativen es gibt, wo ich mir sicher sein kann, dass ich meinen zukünftigen Vierbeiner aus einer guten Organisation oder von einem guten Vermittler oder wie auch immer wir das nennen wollen, herbekommen kann.
Absolut, ja. Also ich mache ganz, ganz viel eben Aufdeckungen auch zu dem Thema, was einfach trotzdem wichtig ist. Eigentlich denkt man ja immer so, man hat so viel drüber gesprochen, man hat schon so viele Fälle auch irgendwie, weiß ich nicht, öffentlich gemacht und so. Aber trotzdem ist es wichtig, glaube ich, dran zu bleiben. Auch wichtig, dran zu bleiben, dass die Händler sich einfach nicht sicher sein können, wo wir sind und wann wir irgendwie zuschlagen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da einfach immer und immer wieder diesen Handel so ein bisschen zu durchbrechen und die Tiere zu retten. Natürlich auch in dem Moment geht es ja dann immer um Lebewesen und das ist ja auch das, was mich dann total antreibt, dass ich dann das Gefühl habe, ich bin ja nicht nur dort, um irgendwie über das Thema zu sprechen, sondern das, was mich antreibt, ist dann natürlich das Lebewesen, das da vor mir sitzt und wo ich dann merke, wenn ich jetzt in dem Moment nicht da gewesen wäre, wäre das gestorben.
Wie gefährlich ist so ein Einsatz für dich? Die werden sich ja nicht freuen, wenn du da auftauchst und denen dann irgendwann klar wird, wer du bist.
Ja, die Einsätze sind auf alle Fälle nie ohne. Also ich hatte schon unterschiedliche Situationen, ne, sei es irgendwie einen Händler, der irgendwie versucht abzuhauen, der dann irgendwie versucht, dir den Welpen aus den Händen zu reißen. Händler, wo im Nachhinein dann rauskam bei einer Hausdurchsuchung, okay, da wurde noch deutlich mehr gelagert als nur Waffen, dass sie als Hunde, sondern dass sie Waffen eben in ihrem Haus hatten. Und so, es sind natürlich Menschen, die einfach natürlich auch keine Lust haben, sich ihr Geschäft zerstören zu lassen. Und da muss man sich, glaube ich, drüber im Klaren sein. Deswegen ist auch für mich wichtig, ich mache die Einsätze meistens nicht alleine. Zumindest mache ich so, dass ich auf alle Fälle vorher mit den Behörden schon mal alles durchspreche, dass ich die Polizei auf jeden Fall vorwarne und dass man dann gemeinsam schon weiß, okay, ich gebe noch ein Zeichen oder die Person, die mit mir dabei ist, ruft dann die Polizei und die sind dann meistens auch sehr, sehr schnell da, weil einfach ich das Gefühl habe, auch gerade bei solchen Fällen ist die Polizei mittlerweile sehr, sehr engagiert. Die wollen dann den Tieren helfen und wollen helfen, auch dieses Tierleid irgendwie zu stoppen.
Hey, cool, das also A, höre ich das gerne und B, finde ich es cool, dass du das so sagst. Wir schimpfen oft genug auf unsere Polizei, aber es ist cool, dass du sagst, man merkt, dass die da auch ein Interesse daran haben, dass das aufhört.
Mega. Also wirklich hat in wenigsten Einsätzen irgendwie so, dass ich gedacht habe, da ist kein Engagement dahinter, sondern es ist eigentlich immer so, dass ich wirklich merke, Wahnsinn, die setzen sich total dafür ein, brennen da irgendwie total auch mit und gehen da auch sehr klar dagegen vor. Also das ist auf alle Fälle so. Was es oftmals dann erschwert im Nachhinein, sind einfach unsere gesetzlichen Bedingungen. Also dass es oftmals die Möglichkeit dann auch gibt, für einen Händler den Hund dann wieder zurückzubekommen, wenn er eben nicht von seinem Besitzrecht des Hundes abtritt. Und das ist natürlich das, was dann für alle irgendwie ein Albtraum ist, ne? Für die Veterinärbehörde, die es sich natürlich auch anders wünscht, für das Tierheim, das dann über Wochen teilweise um das Leben von so einem kleinen Welpen kämpft. Und natürlich auch für mich, weil man dann einfach merkt, okay, natürlich dürfte der Händler dann diesen Hund offiziell nicht mehr verkaufen, aber wie soll es denn kontrolliert werden? Wer kontrolliert, wo das Tier hinkommt, was mit dem noch passiert? Ich hatte es einmal mit kopierten Dobermännern, deren Ohren eben abgeschnitten worden sind. Die kamen aus Rumänien, es waren zwei Hunde, die kamen mit einem LKW, wurden die quasi auf diesen Parkplatz da transportiert. Dann haben wir es geschafft, die eben auch zusammen zu beschlagnahmen. Dann waren die Hunde im Tierheim und dann kam der Händler mit seinem dicken Auto vorgefahren. Der Geldbeutel war voll gefüllt mit Scheinen und er hat die mal ganz kurz ausbezahlt und wieder abgeholt. Und dann willst du natürlich nicht wissen, was passiert dann mit den Hunden, wo landen die. Und dann fragst du dich natürlich auch, war es jetzt gut und richtig, irgendwie diesen Fall so aufzudecken, oder wäre es eigentlich für den Hund einfach besser gewesen, er wäre irgendwohin verkauft worden und wäre dann da an einem sicheren Ort. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, ne, es ist was Illegales, es ist ein Geschäft, was einfach so nicht geht. Aber es bricht einem schon das Herz dann manchmal.
Wenn wir uns alle einig sind, dass wir das so nicht haben wollen, warum ist die Gesetzeslage dann noch so, wie sie aktuell ist?
Das ist eine große Frage. Ich glaube, dass es in der Politik oft ein Thema ist, dass es schwierig ist, sich irgendwie für Dinge komplett einzusetzen. Also ne, wenn man dann sieht, es wird geplant, irgendwie Onlinehandel soll zumindest eingeschränkt werden und so, dann ist auch die Frage, warum verbieten wir es nicht eigentlich einfach? Warum machen wir es nicht einfach unmöglich, dass Privatpersonen ihre kleinen Welpen an jedermann verkaufen können. Ne? Also auch wenn man sagt, okay, es soll nicht mehr anonym stattfinden. Es gibt eine Plattform, auf der ist eigentlich kein anonymer Handel möglich, aber es ist eine Plattform, auf der wir ständig Welpenhandel finden, auf der wir ständig Welpen finden, die aus den durch undurchsichtigsten Kanälen kommen. Und dann ist natürlich für mich die Frage, hilft es uns was, wenn wir wissen, es ist nicht anonym, es hilft uns eigentlich gar nichts. Also ich denke, da müssten wir viel, viel klarer vorgehen, da müsste die Politik viel, viel klarer sein und auch vielleicht auch mutig sein, einfach sich für den Tierschutz einzusetzen. Das ist ja nicht nur bei einem Hundethema so, sondern ist ja eigentlich mit ganz, ganz vielen anderen Tieren hier in Deutschland ein großes Problem.
Kannst du dich an deine erste Aufdeckung erinnern?
Ja, also meine erste mega spannende Aufdeckung, die habe ich, mache auch noch für Hund, Katze, Maus Tierschutzeinsätze und habe meine erste mega spannende Aufdeckung, war unfassbar, es war echt wie ein Krimi. Da ging es um eine Frau, die habe ich entdeckt, da habe ich eigentlich nach einem anderen Welpenhandelfall gesucht und habe dann sie entdeckt, dass sie Dobermänner anbietet mit kopierten Ohren. Und das sah alles so irgendwie komisch aus. Ne? Ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl und hat dann angefangen, mehr mit ihr in Kontakt zu gehen und habe dann eben durch die Recherche, und die lief wirklich sehr, sehr lange, da habe ich mich über Wochen an die rangehängt, rausgefunden, dass die zum einen in ihren eigenen vier Wänden den Welpen, die sie selber in ihrem Keller, also die sie da bekommt und da in ihrem Keller hält, dass sie den irgendwann zum einen die Schwänze abschneiden lässt von einem befreundeten Tierarzt und in ihren eigenen vier Wänden auch die Ohren kopiert. Und dafür kriegt sie Hilfe von einer serbischen Tierärztin, die sie immer besucht. Die bringt dann auch immer gleich noch Dobermann-Welpen mit. Und genau, und das machen sie in ihren eigenen vier Wänden. Und mein Kontakt mit ihr lief dann so, dass sie mir irgendwann total vertraut hat. Die hat mir dann quasi alles erzählt, hat mir dann die Info gegeben, wann das stattfinden soll, auch mit dem Welpen, für den ich mich quasi entschieden habe. Ich habe mir dann vorher einmal die Welpen angeguckt und sie hat mir gezeigt, wie das dann funktioniert mit dem Hochbinden der Ohren und so weiter. Und ist ja in Deutschland schon viele, viele Jahre zum Glück verboten. zumindest es hier in Deutschland zu machen. Du darfst ja die Hunde immer noch aus dem Ausland so nach Deutschland bringen, aber eben nicht mehr hier. Und ich wusste dann alle Infos von ihr. Ich wusste dann, wann das passiert und habe mich dann mit den Behörden in Verbindung gesetzt. Und das war ein unfassbarer Einsatz. Ich kann es, bis heute bin ich irgendwie fassungslos, was da abging dann an dem Tag. Also es war ganz, ganz früh morgens, wo das dann eben ablaufen sollte. Und dann kam die Polizei mit Rambock da in die Haus reingestürmt mit SEK und vermummten Polizisten.
Ist ja verrückt.
Das war so verrückt. Und dann kamen die wirklich, die ganze Straße war vollgestanden mit Polizeiwägen. Und dann haben die da unfassbar viele Hunde rausgetragen. Und das war ein richtig krasser Einsatz. Mit einem schönen Erfolg, weil einfach ich wusste, okay, den Hunden ist noch nichts angetan worden. Und jetzt geht's in ein gutes Leben.
Wir können hier natürlich nicht sagen, was potenziellen Menschen, die das machen wollen, irgendwie dabei helfen könnte, zu verstehen, wie du oder wie ihr arbeitet. Das heißt, wenn du es nicht beantworten kannst, vollkommen fein. Aber wie schafft man das, dass so eine Person einem dann alles erzählt?
Das ist eine gute Frage. Ich denke mir das manchmal, ich mache auch noch Fälle beispielsweise von Affenhandel oder so, wo nochmal ganz spezifisch, ne, die Gruppe ja auch viel, viel kleiner ist, wo man ja eigentlich denkt, okay, die müssten vielleicht auch mich kennen oder irgendwie vielleicht so ein bisschen irgendwie dann ja vorsichtiger sein. Aber ich glaube, ich schaffe es dann in dem Moment durch meinen Antrieb, dass ich da genau wissen will, wo sind die Tiere, wie komme ich daran, schaffe ich es irgendwie, mich auch auf irgendeine Ebene mit den Leuten zu begeben. Und ich glaube, das ist so mein Geheimrezept, dass ich einfach mit vielen Menschen dann schon auf der Ebene auch sprechen kann, die sie berührt und die sie erreicht und die mir dann einfach alles erzählt. Manchmal bin ich selber fassungslos. Ich kann dir nicht erklären, warum sie es tun, aber sie tun es. Und ist für mich selber verstörend, ne? Also in dem Moment, wo du dann denkst, das kann da jetzt nicht dein Ernst sein, dass du mir das gerade erzählst.
Jetzt habe ich mit dir das erste Mal die Chance, jemanden, der so dicht an diesen Leuten dran ist, zu fragen, wenn du die auf dieser persönlichen Ebene kennenlernst, was sind das für Menschen? Sind die böse oder sind, also weißt du, was ich meine damit?
Mhm. Verstehe total deine Frage und ich muss auch immer aufpassen, weil ich das Problem habe, dass ich grundsätzlich viel Gutes in Menschen sehe, also auch wenn es irgendwie furchtbare Menschen sind. Und ich muss mir auch selber dann immer wieder sagen, was die alles tun, ne? Oder inwieweit die auch kriminell sind oder inwieweit die auch kriminelle Energien haben. Auch gerade bei dieser Frau mit den Dobermännern, da war es danach so, dass ich erstmal nicht mehr draußen unterwegs sein konnte bei uns im Büro oder dass ich einfach aufpassen musste, wo ich parke und so. Also da wurde danach schon doch natürlich klar, weil es einfach natürlich Leute sind, wo du vielleicht auch nicht mit rechnest, was passieren kann, klar. Also das ist wichtig, dass man das im Kopf hat, aber trotzdem lernst du die Person ja kennen, die öffnet sich dir gegenüber total, erzählt dir sehr, sehr viel Persönliches und natürlich hast du dann also mir fällt es nicht leicht, jemanden dann irgendwie zu überführen. Aber natürlich weiß ich dann in dem Moment, ich überführe jetzt die Person nicht, weil sie als Person ist, wie sie ist, sondern mir geht es ja in dem Moment dann drum, ich decke jetzt auf, was du hier tust. Und für die Tiere ist es dann unfassbar wichtig natürlich.
Wie schafft man das? Trotzdem so freudig und lebendig und mit so einem Lachen irgendwie. Wie machst du das?
Das frage ich mich auch manchmal. Oder wir haben es auch in Rumänien jetzt auch wieder gemerkt, als wir unterwegs waren bei unserem Tierschutzprojekt. Du erfährst ja unfassbar viel Tierleid und unfassbar viel Ungerechtigkeit und gerade eben auch für all die Lebewesen, die eben nicht sagen können, wie es ihnen geht oder die sich eben auch nicht wehren können, die einfach unfassbar viel Gewalt auch von uns Menschen ausgesetzt sind. Und ich glaube, für mich ist es trotzdem wichtig, auch irgendwo meine positive Einstellung ins Leben irgendwie nicht zu verlieren, weil ich glaube, ohne die würde ich diesen Job auch nicht so lange schon machen können und vielleicht auch die Hoffnung weiterhin zu haben, dass wir zusammen was verändern können. Ich glaube, das ist auch das, was mir irgendwie die Kraft gibt, weiterzumachen und die Kraft gibt, irgendwie meine Arbeit so zu machen, wie ich sie tue, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich auch im Kleinen was verändern kann und vielleicht auch ein Teil von dem Großen sein kann. Ne? Auch wenn ich weiß nicht, ob ich es jemals noch erlebe, dass sich noch ganz, ganz viel verändert. Aber ich glaube, so ein bisschen die Hoffnung dran habe ich. Und das hält mich natürlich auch so, dass ich nicht in jedem Moment immer lachen kann, aber trotzdem natürlich auch positiv gestimmt sein muss. Und sonst hältst du es nicht aus.
Du hast jetzt schon 2-3 Mal gesagt, dass du auch im Ausland tätig bist. Was machst du da?
Da bin ich hauptsächlich in Rumänien unterwegs bei unserem Tierschutzprojekt, was mir unfassbar am Herzen liegt. Das war auch das erste Projekt, wo dann klar war, okay, Jana darf den Schreibtisch quasi verlassen und darf mit starten quasi in die Geburt dieses Projektes in Rumänien, was unfassbar schön ist für mich. Es ist ja ein Projekt, das ich gemeinsam mit einer Kollegin aufgebaut habe, Peter Herz Rumänia heißt, und das sich so ein bisschen unterscheidet, weil wir gesagt haben, okay, wir können es nicht schaffen, dass wir monatlich XY Hunde nach Deutschland bringen, für die ein liebevolles Zuhause finden. Da gibt's viele tolle Vereine, die das machen, die das schaffen und umsetzen können. Aber unser Fokus ist ja immer auch so ein bisschen zu schauen, was können wir nachhaltig verändern? Also wie können wir Tierschutz auch nachhaltig irgendwie in einem Land etablieren? Wie können wir Tierrechte etablieren? Wie können wir vielleicht auch zu einem Umdenken in der Gesellschaft mitwirken? Und deswegen haben wir gesagt, okay, es reicht nicht, wir gehen in die Vermittlung, sondern wir wollen zum einen natürlich Kastrationen dann von Hunden und Katzen fördern. Mit unserer Kastrationskampagne, da haben wir eine mobile Klinik, mit der wir unterwegs sind und haben eine mobile Tierarztpraxis quasi, die immer für 7 bis 14 Tage an einem Ort ist, wo wir Hunde und Katzen kastrieren, aber auch medizinische Versorgung leisten. Das heißt, wenn ein Hund mit einem Tumor kommt, dass man einfach schauen kann, wie kann man den medizinisch versorgen, wie kann man da helfen. Da kommt wirklich die Bevölkerung aus dem ganzen Dorf dann mit ihren Tieren oftmals an und mit jeglichen Fragen, die gefragt werden können. Und unser Team versucht, alle Fragen zu beantworten. Und die zweite Säule unserer Arbeit ist unfassbar wichtig. Das ist unsere schulische Arbeit, also Bildungsarbeit, einfach unser Schulprojekt Tierschutzunterricht an Schulen, der unfassbar gut ankommt. Wir waren jetzt auch zuletzt in Rumänien wieder in der Schule gemeinsam und du siehst einfach, wie unfassbar es ist, mit wie viel Empathie und Mitgefühl die Kinder dieses Projekt auch aufnehmen. Und da geht mir das Herz auf, wirklich. Ich habe es gesehen und ich war einfach total glücklich und mit dem Herzen volle Kanne dabei, als ich es gesehen habe, einfach wie wahnsinnig wichtig das ist. Und die dritte Säule ist die politische Arbeit. Das heißt, Arbeit mit Politikern, mit Bürgermeistern vor Ort, in den ländlichen Gebieten natürlich auch sprechen. Wie kann man es verändern, dass man eben keine Hunde beispielsweise mehr einfängt und in Tötungsstationen bringt, sondern dass wir einfach die Hunde vor Ort kastrieren können, die heimatlosen Hunde kastrieren können und wir die Sicherheit haben, dass sie eben dann auch dort verbleiben können.
Wir gehen gleich in alle 3 Bereiche ein bisschen rein, würde ich sagen. Eine Frage, die mich richtig interessiert, ich habe schon mit Larissa und Johanna ganz kurz drüber gesprochen. Wie schafft ihr es anders? Wir kommen mit unseren Werten und Normen und mit unserem Blick auf Tiere und für Tiere in eine andere Gesellschaft, die vielleicht andere Werte und Normen und einen anderen Blick darauf haben. Wie schafft ihr es, dort zu vermitteln, ey, guck mal, wir haben eine ganz andere Vorstellung davon. Wir wollen jetzt aber nicht diejenigen sein, die hier mit der moralischen Keule euch einen überbraten und euch sagen, wie schlimm das hier alles ist, sondern wir wollen euch irgendwie im besten Fall so ein bisschen von unserem zeigen und wie balanciert man das aus?
Genau, das war für uns auch klar. Wir können nicht jetzt nach Rumänien fahren und sagen so, Leute, wir sind hier und ab jetzt läuft alles anders. Sondern für uns war klar, okay, wir brauchen einen guten Partner vor Ort. Das heißt, wir haben uns zusammen vor Ort mit einer Organisation zusammengetan, die zu diesem Zeitpunkt dann eben erstmal Bildungsarbeit gemacht hat und dann wir gesagt haben, okay, wir wollen gern hier ein großes Projekt zusammen etablieren und haben uns da gesucht und wirklich perfekt auch gefunden. Und das heißt, wir haben ein rumänisches Team und wir unterstützen einfach das Projekt in dem Sinn, dass wir das Finanzielle leisten, dieses Projekt quasi auch komplett finanzieren und dadurch eben dafür sorgen, dass wir die Arbeit leisten können, die wir vor Ort leisten. Und wir sind natürlich, klar, aus Deutschland immer wieder da, vor Ort, ich so oft wie möglich, Gucke natürlich auch, das ist natürlich auch wichtig, dass wir irgendwie schauen, wir haben ja auch unsere westlichen Werte vielleicht, was das Thema medizinische Versorgung betrifft oder wie müssen Hunde vor einer Kastration vorbereitet werden oder, ne, also sowas, das war alles von Anfang an nicht so klar, wie es jetzt heute ist und das hat sich schon natürlich auch entwickelt dadurch, dass wir einfach da sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben tolle Tierärzte bei uns im Projekt, aber es hat sich natürlich auch alles entwickeln müssen und einen Standard auch irgendwie aufbauen.
Ich habe so eine Story gesehen, da wurde ein Hund hinten auf einem Pickup in so einem Sack dahin gebracht und mein erster Impuls war so, nein. Und dann habe ich auch gedacht, nee, warte mal, aber der wurde dahin gebracht. Also er war zumindest vor Ort. Über den Transport, oh, den würden wir vielleicht ein bisschen anders handhaben. Wie geht's dir damit, wenn du sowas dann vor Ort siehst?
In dem Moment bist du erstmal mit einem großen Fragezeichen vor diesem Pickup gestanden und ich wusste überhaupt nicht, was bringt die Frau uns denn hier gerade in diesem Sack? Und da habe ich schon gesehen, oh, da hängt eine Kette raus. Ich habe die Kette ja auch direkt festgehalten, weil sie ja diesen Sack einfach wumms ausgeleert hat. Und hätte ich die Kette nicht festgehalten, wäre der Hund vermutlich auch weg gewesen. Und dann denkst du dir manchmal, unter welchen Bedingungen die Hunde und Katzen von A nach B transportiert werden können, wie die es überhaupt schaffen, dann zu überleben. Also auch, ne, man muss ja auch sagen, in so einem Plastiksack, da ist jetzt nicht viel Sauerstoff drin, wie ruhig die Tiere sind in dem Moment.
Das habe ich auch gedacht.
Das ist schon ganz anderes Leben. Und natürlich ist wichtig dann zu sagen, okay, wir zum einen tauschen beispielsweise die Kette gegen eine leichte Laufleine aus, dass die Frau eben zu Hause den Hund nicht mehr an die Kette hängt, sondern der einfach einen größeren Radius auch hat. Weil natürlich, du hast in jedem Dorf, in jedem Garten einen Hund sitzen, der an der Kette ist. Aber das Kleine kannst du verändern und da ist natürlich wichtig, oder kann sie den Hund vielleicht einfach offen auf dem Pickup transportieren oder kann sie ihn auf dem Arm nehmen? Also das ist schon wichtig, natürlich drüber zu reden, aber in dem Moment bist du teilweise schon fassungslos und irgendwie aber auch beeindruckt von dem, was du dann irgendwie siehst, die Bilder, die du siehst und der Umgang mit den Tieren, der einfach ein ganz anderer ist, aber wo natürlich wichtig ist, drüber zu reden.
Crazy. Ich kann mir vorstellen, dass da in sehr kurzer Zeit sehr viele Eindrücke auf einen einprasseln und man viele Dinge wahrscheinlich auch erst Tage oder Wochen später nochmal bewusst so sich zurückholt und dann denkt so, oh, crazy, das war ja auch noch. Und in dem Moment vielleicht ganz anders reagiert, als man danach denkt, wie man reagieren würde.
Total. Bei mir ist oft so, dass ich dann, dass es sich anfühlt eigentlich, wie wärst du wie in so einem Film. Du schläfst ja sehr, sehr wenig, du bist ja vor Ort dann quasi von früh morgens bis spät nachts unterwegs, hast dann sehr, sehr viel natürlich auch abends noch zu tun oder bringst noch den einen Hund, den du dann doch gerettet hast, obwohl du nicht so viele retten wolltest, in eine Pflegestelle oder musst noch irgendwie organisieren oder medizinische Hilfe leisten. Oder ich hatte schon Welpen, die dann Parvovirose hatten, das ist ja diese Durchfallerkrankung, an der eben viele Welpen auch dann sterben. Mit dem saß ich dann die ganze Nacht noch bei uns in der Notunterkunft und habe Infusionen gewechselt und einfach gedacht, okay, wenn jemand da ist, ist es wahrscheinlich besser, als wenn man alleine sein muss in so einem Moment. Und dann kommst du am Flughafen an oder kommst zu Hause an und dann merkst du erstmal, was das für eine wahnsinnige Vielzahl an Bildern, an Eindrücken, an Emotionen war, die dich natürlich nicht loslassen, die dich auch einholen. Oder auch wenn du in der Tötungsstation warst, dann bist du dort wieder draußen und dann fällt dir abends oder Tage später ein Hund ein, den du angeguckt hast, dem du in die Augen geguckt hast und denkst so, und den hast du zurückgelassen. Und das ist, das sind die Momente, wo ich dann jetzt auch mit zu kämpfen habe, weil du einfach weißt, okay, es ist Wahnsinn, du würdest eigentlich so vielen gerne mehr helfen und kannst natürlich nicht allen helfen.
Wir probieren mal einen Turn hinzukriegen.
Ja.
Gar nicht, weil wir Gefühle nicht zulassen wollen, aber weil ich ich die Hoffnung habe, dass jeder, der hier zuhört, jede, die hier zuhört, inzwischen dabei, also bei uns hier einfach so viel davon gehört hat, dass diese Herzebene, dass die hoffentlich klar ist und dass man, dass man das fühlt und dass dieses Gefühl dann bei allen da gleich ist. Und dass wir jetzt ein bisschen mehr auf dieses Verstehen gehen. Und Schule ist klar, ihr erklärt Kindern, wie man anders mit Tieren umgehen kann, damit die das hoffentlich dann, wenn sie Erwachsene sind, wieder ihren Kindern erklären können. Kastration ist auch klar. Ihr verhindert, dass mehr Hunde im wahrsten Sinne des Wortes produziert werden, die dann das Problem einfach immer größer werden. Hunde, Katzen, wir sagen mal Hunde, um es greifbarer zu machen oder um nicht immer alles nennen zu müssen, was Katzen nicht herabstufen soll, um Gottes Willen.
Ich habe gehört, du hast ein kleines Katzenthema.
Ja. Das ist, auch wenn man sonst nichts weiß, das weiß inzwischen irgendwie jeder. Ja,
da saß ein Katzenhaus.
Was macht ihr politisch? Du hast eben gesagt, ihr macht auch politisch was und ich habe in den Stories gesehen, ihr wart, glaube ich, bei der Bürgermeisterin oder bei einer stellvertretenden Bürgermeisterin oder so.
Genau, das war beispielsweise ein Besuch, den wir jetzt hatten, den ich total wichtig fand. Das ist in einem Dorf mit einer sehr großen Einwohnerzahl. Also es ist eigentlich eine Gemeinde, wo mehrere Dörfer angeschlossen sind. Und davor war ihr Vater dort Bürgermeister. Dort hatten wir auch schon immer wieder Kastrationskampagnen, auch eine ganz gute Zusammenarbeit. Der Vater ist jetzt abgewählt worden, aber jetzt ist die Tochter im Amt. Ein Wunder. Und dann denkst du so, ist eine relativ junge Frau, die da vor dir sitzt, die aber total engagiert war. Und wir waren alle plötzlich total überrascht, weil die große Sorge war vor unserem Treffen. Es gibt momentan mehrere große Firmen, die es geschafft haben, ein System in Rumänien zu etablieren, das eben so weit agiert, dass die Hunde einfangen. Illegale Fangverträge machen mit Dörfern und Gemeinden, da aber dann sagen, okay, wir fangen dir 100 Hunde weg, kostet dich als Gemeinde 20.000 Euro und du hast aber kein Problem mehr mit den Straßenhunden. Wo wir die Hunde hinbringen, kann dir dann eigentlich egal sein. Und wir wissen, es ist illegal, wir gehen dagegen vor, auch auf rechtlicher Ebene vor Ort. Aber genau diese Bürgermeisterin hatte eben dann von zwei Firmen sogar dieses Angebot bekommen, sich eben darauf einzulassen. Und da war es für uns wichtig, das war unser Aufhänger eigentlich vom Gespräch. Okay, wir wussten, die hat irgendwie Angebote bekommen, wir müssen mit ihr sprechen. Und haben uns dann mit ihr an den Tisch gesetzt. Und das war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Mit dem Ziel dann auch oder mit dem Ende auch, dass für sie ganz klar war, okay, sie wird keinen dieser beiden Verträge annehmen und wir werden jetzt gucken, dass wir nochmal unsere Kastrationsaktionen vor Ort wirklich noch mehr fokussieren, dass wir einfach sie noch mehr unterstützen und jetzt hier in einen sehr, sehr engen Austausch gehen und da starten wir jetzt quasi mit unseren Planungen mit ihr zusammen und das ist, finde ich, dann ein sehr, sehr schönes Ergebnis, weil man dann einfach merkt, okay, vielleicht dauert es auch einfach noch so ein bisschen, dass genau diese Personen in solche Ämter kommen, dass einfach ja sich so ein bisschen Wandel auch einstellt.
Als was sehen die euch, wenn ihr da vor Ort seid?
Es ist schwierig, je nachdem, in welcher Situation du dann in so ein Gespräch reinkommst. Natürlich ist es wichtig, klare Kante auch zu zeigen. Ich glaube auch, klare Kante zu zeigen, wenn es dann um die Gefährlichkeit geht, die dann hinter solchen Verträgen steckt oder so. Und dann ist es natürlich auch wichtig, da ziemlich klar und deutlich auch zu sprechen. Aber wir können dann eben auch aufzeigen, wir können euer Partner sein. Ne? Also wenn ihr euch darauf einlasst, dass ihr sagt, okay, wir wollen lieber ein anderes Modell bei uns im Dorf etablieren, dann kriegen wir die Unterstützung von euch. Und das finde ich total wichtig. Also dass man zeigt, okay, wir können in einer Partnerschaft miteinander sein, wir können gemeinsam andere Möglichkeiten etablieren. Und dann finde ich, das ist wichtig, so einen Gesprächsausgang auch zu haben.
Cool. Was machst du über diese beiden Dinge hinaus noch in deinem Job?
Über diese beiden Dinge hinaus mache ich noch in meinem Job viele andere Themen. Also ich beschäftige mich ja mit allen Themen, was den Bereich Haus- und Heimtiere betrifft. Das heißt auch den Handel beispielsweise mit exotischen Tieren. Auch da decke ich sehr, sehr viel auf, mache viel Öffentlichkeitsarbeit einfach auf, weil wir auch in Deutschland ein riesengroßes Thema haben, auch aufgrund von gesetzlichen Bedingungen, dass du teilweise auch sehr, sehr gefährliche oder seltene Tiere in deinem Wohnzimmer halten kannst. Und das ist ein Thema, was wichtig ist, das einfach es nicht richtig ist, einen Affen bei sich irgendwie im Wohnzimmer zu haben oder als Spielzeug für Kinder. Da hast du oft Fälle, wo du denkst, Wahnsinn, das glaube ich nicht, dass man sowas irgendwie findet. Und natürlich viel auch, was mich beschäftigt, sind unsere Whistleblower-Fälle. Also wir haben eine Kollegin, die das Thema Whistleblower-Meldungen, die reinkommen, quasi abdeckt. Aber natürlich kommt dann bei mir viel an, was in meinen Bereich geht. Das heißt Haus- und Heimtiere, Tierquälerei, wenn Tiere missbraucht werden und wir Themen vielleicht auch veröffentlichen müssen, um dann Druck zu machen. Das große Problem ist ja oft, dass du Situationen hast, wo du weißt, eine Behörde weiß davon oder die hat vielleicht auch das Video schon bekommen, das wir jetzt an dem Tag dann sehen, an dem Morgen, wenn du irgendwie aufstehst und irgendwie deine E-Mails checkst und dann siehst, krass, okay, und die Behörde hat hier offensichtlich noch nicht eingegriffen, das Tier ist immer noch in der Tierhaltung und dann geht es darum, können wir erstmal über die Behörde das schaffen, dass das Tier da rauskommt. Und wenn die Behörde sagt, ja, wir können ja nicht sicher sein. Das hast du manchmal in Situationen, wo du denkst, so, du kannst echt nur mit dem Kopf schütteln, dass wir können ja nicht sicher sein, ob der Hund jetzt da noch ist oder ob die Gewalt jetzt da noch wirklich andauert oder so. Oder die Videos sind zu alt. Dann denkst du dir so, nee, das geht so nicht. Und dann ist auch klar, dass wir Dinge natürlich veröffentlichen müssen. Und ich glaube, dass unsere große Kraft, einfach unsere große Durchschlagkraft auch auf Themen aufmerksam zu machen und dann eben auch mit allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die wir haben, auch klar über Social Media, solche Fälle zu veröffentlichen. Und dann gibt es natürlich auch mal eine kleine Flut an E-Mails oder an Aufregern, die dann eine Behörde doch dazu veranlassen, dann doch mal schneller zu reagieren. Also ich will jetzt nicht sagen, jede Behörde ist schlecht oder irgendwie, das ist absolut nicht. Also es gibt viele tolle Veterinärämter, die mit uns gut zusammenarbeiten, die dann auch versuchen, sehr, sehr schnell zu reagieren oder dass du dann auch mit der Polizei zusammenarbeitest. Aber natürlich gibt es auch viele Fälle, wo du dir wünschen würdest, dass mit etwas mehr Mut durchgegriffen würde.
Ich finde es halt immer so crazy, wenn ich irgendwo Videos sehe, wie jemand in seinem Keller so ein Krokodil oder so hält. Und dann denke ich mir so, ja, aber warte mal, das ist ja anscheinend irgendwie noch richtig gut, weil sonst würde der oder diejenige das ja nicht öffentlich noch zeigen. Also das scheint ja sogar noch irgendwie der gute Fall zu sein. Wie sieht das denn aus, wenn da jemand keine Videos von zeigen möchte?
Korrekt, ja. Und super, du dann vielleicht strange, nur von einem Kumpel irgendwas zugespielt bekommst oder von der Ex-Freundin, die dann sauer auf ihren Typen ist und die dann sagt, ach, da habe ich jetzt aber dies und jenes entdeckt oder Hundekämpfe, ne, dann irgendwie jemand, der halt was beobachtet hat, sich mit der Person verstritten hat oder so. Und erst dann kommt sowas ins Licht. Und dann denkst du echt krass. Und es passiert ja unfassbar viel im Verborgenen. Natürlich hast du mittlerweile die Möglichkeit, dass einfach das vielleicht auch gut ist, dass viel gefilmt wird, weil einfach natürlich dadurch auch Bilder und Videos, die du oftmals als Beweis brauchst, dann genutzt werden können. Aber es ist natürlich auch ein Mittel, um Dinge oder auch vielleicht Gewalt an Tieren öffentlich zu machen und sich keine Gedanken darüber zu machen, wie schlimm das ist. Ne?
Oder sogar so weit vielleicht, also weiß ich nicht, kannst du mich da korrigieren, wenn es nicht so ist, vielleicht ist sogar das Film eine Motivation, es zu machen, ne? Um
total
sichtbar zu werden,
ja, genau,
um da Reichweite absolut zu bekommen.
Absolut. Und davon gibt es unfassbar viele Videos. Ne? Und das große Problem ist oftmals, wenn es dann Fälle sind, die im Ausland passieren, Fälle sind, gegen die du quasi nur auf der Plattform vielleicht dagegen vorgehen kannst oder so, dass man dann so ein Video sperren lässt, wenn es überhaupt gesperrt wird, ist ja oftmals das große Problem. Und dass man dann teilweise eben Dinge nicht stoppen kann oder halt in dem Moment auch gar nicht eingreifen kann. Wenn es hier in Deutschland ist und du eine Möglichkeit hast zu lokalisieren, wo ist die Tierquälerei, wo passiert hier was, dann kannst du was machen. Aber ja, in vielen Fällen ist es oft so, dass du verzweifeln könntest.
Reden wir dann immer von Einzelfällen oder reden wir nur von Einzelfällen in der Veröffentlichung? Aber wenn wir da mal genauer hinschauen, ist die Zahl doch schon so groß, dass Einzel bei Fall nicht mehr Sinn in dem Wort macht.
Absolut. Ich glaube, es sind vor allem, wenn du jetzt mal den Blick wegkriegst von Hunden und vielleicht auch Tieren, die bei uns zu Hause leben, denen es ja oftmals dann doch auch besser geht als vielen anderen in unserer Gesellschaft, dann sprechen wir sicher nicht mehr von Einzelfällen, sondern dann haben wir wirklich ein System von Tierquälerei hier auch in Deutschland, wo wir unseren Blick nicht aus Deutschland rauswenden müssen, sondern wo wir uns ganz klar auch fragen müssten, warum ist sowas heutzutage überhaupt noch möglich? Oder warum wird sowas auch noch irgendwie, keine Ahnung, akzeptiert in der Gesellschaft?
Warum? Warum ist es möglich? Warum wird es akzeptiert? Was glaubst du?
Ich glaube, weil viele Menschen es schaffen, nicht hinzuschauen, weil viele Menschen es schaffen, gar nicht drüber nachzudenken. Also ich glaube, es ist ja vieles, was passiert, wissen Menschen. Viele Menschen wissen, wie es einem Schwein in einer Schweinemast geht, wie es einer Muttersau in einem Kastenstand geht, wie es einer Henne in einem Hühnerstall geht. Aber wenn ich dann vielleicht vor einem Supermarktregal stehe, dann mache ich mir in dem Moment gar keine Gedanken oder ich schaffe es irgendwie, das ganze Thema zu verdrängen. Also ich glaube, wie viele intelligente Menschen gibt es da draußen, die trotzdem sagen, ach, ich schaffe es nicht, drauf zu verzichten. Und aus meiner Sicht ist es einfach kein Verzicht, sondern es geht darum, uns für ein Lebewesen einzusetzen oder irgendwie uns auch für Gerechtigkeit einzusetzen. Und die gehört halt einfach in unsere ganze Gesellschaft und nicht nur betrifft nicht nur uns Menschen, sondern betrifft uns eben alle.
Ja, unterschreiben wir. Das
ist nicht so positiv voll mit mir.
Doch. Ich finde, du bist ein super positiver Mensch. Und ich frage mich die ganze Zeit, okay, crazy, ey, Jana lacht hier die ganze Zeit und so, das ist ja wild. Ey, wie kann man denn die ganze Zeit so glücklich im Gesicht aussehen, wenn man das den ganzen Tag erlebt, was du erlebst? Aber du hast es vorhin schon gesagt, wahrscheinlich geht es einfach nicht anders, sonst würde man daran kaputt gehen. Also das hilft ja nicht, wenn die Menschen, die hinschauen und die sich für die Tiere einsetzen, dann daran komplett zugrunde gehen, dann kann es ja keiner mehr machen. Mhm.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man einfach schaut, irgendwie diesen Ausgleich zu haben, dass man irgendwie auch positive Dinge auch im Leben hat, weil du die Energie total brauchst für all den ganzen Mist, der da draußen passiert.
Wenn wir an der Stelle jetzt, um das Ding hier gleich abzurocken, Wünsch dir was spielen, damit dieser ganze Mist da draußen nicht mehr da ist oder weggeht, was wünschst du dir von jedem Einzelnen, von jeder einzelnen Person, von jedem Einzelnen, was können wir alle irgendwie tun, damit der Mist ein bisschen kleiner wird oder im besten Fall sogar einfach endet?
Wenn der Mist enden könnte, dann würde ich mir wünschen, dass wir uns alle für viel, viel mehr Gerechtigkeit in der Welt einsetzen, dass wir alle so ein bisschen unseren Blick abwenden von uns selbst und einfach schauen, wer alles unsere Hilfe braucht. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele da draußen, die uns ganz, ganz dringend brauchen. Und das wäre mein großer Wunsch, dass wir uns alle so ein bisschen mehr nach außen wenden und uns engagieren. Ich glaube, Engagement ist unfassbar wichtig in unserer Gesellschaft.
Mag ich total. Jana, danke für heute. Das war cool. Das war, ich glaube, du hast einen super spannenden Beruf. Ich glaube, du bewegst super viel. Ich weiß nicht, ob es mir zusteht, aber du hast eine krasse Energie, die super ansteckend ist. Behalt dir das bei, wenn das geht. Das ist total cool, mit dir im Austausch zu sein. Das bringt richtig Spaß, dir zuzuhören. Und fachlich ist das also da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Du weißt, wovon du sprichst, du siehst das, das ist richtig cool. Vielen, vielen Dank für heute. Das ist eine großartige Folge geworden und ein richtig schöner Austausch.
Ich danke dir, Jan. Vielen, vielen, vielen Dank.
Auch du darfst als ganz kleine, ja, Wiedergutmachung will ich nicht sagen, aber als ganz kleiner Tausch gegen deine Zeit eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Wo geht die hin?
Ich habe mir überlegt, dass ich gerne an 4Animals die Palette spenden möchte. 4Animals ist ein Verein, der uns total toll unterstützt, auch in Sachen Hunde, die wir eigentlich meistens nicht mitnehmen wollen, aber die wir dann doch manchmal mitnehmen und für die man ja dann doch ein tolles Partnertierheim hier in Deutschland braucht, Plätze zu finden. Und da ist heute 4Animals mein Wunschverein, den ich einfach sehr, sehr dankbar bin für ihren tollen Support, für ihre Tierschutzarbeit, die sie leisten, und freue mich total, wenn das Futter gut ankommt.
Nice, Jana, da geht's hin. Unsere Reichweite ist nicht unendlich groß, aber wenn ihr irgendwann mal was habt, wo ihr ein bisschen Öffentlichkeit braucht, damit wir ein bisschen Druck machen können, dann hast du hier einen Freifahrtschein und kannst einfach jederzeit, wann immer du möchtest und wann immer das wunderbar für euch irgendwie Sinn macht, wiederkommen und gerne darüber reden, berichten, aufklären. Das möchte ich einfach noch mitgeben. Das ist das, was ich irgendwie anbieten kann. So als der kleine
Mega schönes Angebot, gegenüber. Vielen Dank. Cool. Ich werde dich dann direkt wieder kontaktieren.
Und ab jetzt, ab jetzt immer Dienstag für Dienstag. Und wir hören wieder Jana.
Jana und Jan heute in einer neuen Folge im 24-Stunden-Podcast.
Cool, Jana, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Worte, vielen Dank an alle, die bis hierher zugehört haben. Ich wünsche euch einen sonnigen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen, wann auch immer ihr das gerade hört. Und Jana, dir ganz viel Erfolg bei allem, was du weiter so vorhast.
Danke, Jan.
Tschüss. Tschüss.